Ja, guten Morgen auch von mir. Ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, dass ich in Deutschland gepredigt habe. Ist ein bisschen anders hier. Zum einen trage ich Schuhe. Kein Witz. Als wir in Deutschland angekommen sind, musste ich mir erstmal Schuhe besorgen. Ja, verzeiht mir, wenn ich irgendwann auf einmal in Büro ausrutsche. Ne? Genau. Aber ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich, einfach die Gelegenheit zu haben, ja, zu predigen und einfach ein paar Gedanken aus Gottes Wort weiterzugeben. Das Thema heute soll sein, das Zeichen des Jona. Das Zeichen des Jona ist etwas, was Jesus mal erwähnt. Und zwar möchte ich, dass wir uns heute im Matthäus-Evangelium aufhalten. Im Matthäus-Evangelium kommt es zweimal zur Sprache. Einmal in Matthäus 12 und einmal in Matthäus 16. Und ich möchte, dass wir uns beide Stellen einmal angucken. Wir werden vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Aber ich denke, ja, dass uns das Zeichen des Jona doch einiges zu sagen hat. Und ja, Matthäus 12 und Matthäus 16 sind beides eigentlich sehr einschneidende Ereignisse im Dienst Jesu. Und deswegen, ich denke, es ist nicht von ungefähr, dass das Zeichen des Jona, sage ich mal, gerade an diesen beiden Stellen auch zur Sprache kommt. So, bevor wir jetzt hier in Matthäus 12 anfangen, möchte ich einfach mal ganz kurz erwähnen, was, sage ich mal, bisher im Matthäus-Evangelium passiert ist. Sage ich mal, in Matthäus, die ersten paar Kapitel von Matthäus sind eben Jesu Geburt und wie er seinen Dienst antritt. Und dann direkt in Kapitel 5 sehen wir schon, dass er die Bergpredigt hält. Ja? Es sind sehr, sehr wichtige Kapitel, die Bergpredigt, wo wir einen guten Eindruck bekommen von dem, was Jesus, sage ich mal so, tagtäglich lehrt. Wenn er irgendwo hingeht und die Massen lehrt, darum geht es. Er hat das Königreich Gottes verkündigt. So, und danach sehen wir in den Kapiteln 8 und 9, dass er dann hingeht und sehr viele Wunder tut und einfach zeigt, dass er mit Kraft von Gott ausgestattet ist und dass die Dinge, die er lehrt, wirklich die Autorität Gottes hinter sich haben. Und dann in Kapitel 10 sendet er seine Jünger aus, er gibt seine Autorität an die Jünger weiter und beauftragt sie ebenfalls, auszugehen und seine Botschaft zu predigen, und er gibt ihnen auch die Autorität, Wunder zu tun. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 12, wo, sage ich mal, gewissermaßen eine Zeit der Entscheidung jetzt da ist. Die Leute müssen sich jetzt entscheiden, was die mit Jesus machen sollen. Wer ist er? Ja, er stellt sich irgendwo gewissermaßen Gott gleich. Das ist ja ein sehr hoher Anspruch, den er da stellt. Kann man ihm das abkaufen? Ist das wahr? Er lehrt, er tut Wunder. Wer ist Jesus? Die Leute müssen sich entscheiden. Ja, und wir sehen schon, eigentlich wissen wir, dass von Anfang an gab es Leute, die dem Dienst Jesu so ein bisschen kritisch gegenüberstanden. Aber jetzt, sage ich mal, spitzt sich die Situation zu. In Kapitel 12, Vers 14 lesen wir schon, dass die Pharisäer einen Weg gesucht haben, um Jesus loszuwerden. Sie wollten ihn aus dem Weg schaffen. Und jetzt gehen wir mal zu den Versen 22. Also wir werden jetzt nicht direkt vom Zeichen des Jona reden, das kommt nachher in den Versen 38. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt einfach diese Verse mal mitnehmen und einfach sehen, wie das aufeinander aufbaut. Also wir lesen jetzt ein paar Verse von Matthäus Kapitel 12, von Vers 22 bis Vers 24. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und Jesus heilte ihn, und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen, und alle fragten sich: Ist er denn etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Ja, wie gesagt, die Lage spitzt sich zu. Die Leute müssen eine Entscheidung treffen. Wer ist Jesus? Leute müssen sich Gedanken machen über seine Identität. Und wir haben schon eben bemerkt, dass die Pharisäer, die haben schon eine Entscheidung getroffen. Die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Aber das reicht für sie nicht aus. Sie wollen auch nicht, dass irgendjemand anders an diesen Jesus glaubt und ihm folgt. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, wo ein besessener Mann geheilt wird. Ein besessener Mann, der auch stumm ist. Ja, und das ist wichtig, weil zu der Zeit, sage ich mal, die normale Herangehensweise, um Dämonen auszutreiben, was die Leute normalerweise machen würden, ist, die würden mit diesem besessenen Mann reden. Sie würden versuchen zu erfragen den Namen des Dämonen. Und dann, wenn sie den Namen wissen, würden sie versuchen, dann im Namen Gottes diesem Dämon zu befehlen, diesen Mann zu verlassen. Wenn jetzt aber der Besessene stumm ist, kann man den Namen des Dämonen nicht erfragen. Die Leute können so einen Geist nicht austreiben. Und jetzt kommt Jesus daher und er macht das einfach. Er treibt diesen Dämon aus, obwohl dieser Mann stumm ist. Und deswegen fragt die Menge sich sofort, wer ist das? Ist er etwa der Sohn Davids? Ist er der Messias, auf den wir warten? Die Pharisäer wollen das nicht wahrhaben. Und sie bezichtigen Jesus, dass er sich auf die Macht des Teufels stützt, dass er die Dämonen mit der Macht des Teufels austreibt. Und wenn wir jetzt die Verse weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus die Pharisäer sehr scharf zurechtweist. Dass er sagt, dass sie eine unvergebbare Sünde begehen. Und ich möchte jetzt, sage ich mal, auf diese Verse nicht unbedingt groß eingehen, aber Jesus sagt im Prinzip, dass sie sich mit dieser Aussage oder mit dieser Einstellung ein Gericht zu ziehen, das unumgänglich ist. Und die Gründe, die er dafür anführt, ist zum einen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, was sie sagen. Ja? Wenn der Teufel, sage ich mal, sich selbst austreibt, dann, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann ist er sich ja selbst entgegengesetzt. Er handelt gegen seine eigenen Interessen. Das Argument macht ja noch nicht mal irgendeinen Sinn. Aber was viel schlimmer ist, dass die Pharisäer Jesus diese Sachen unterstellen, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Ja, wir lesen Johannes 3, wo Nikodemus zu Jesus bei Nacht kommt und er sagt, wir wissen, dass das, was du tust, nur von Gottes Kraft kommen kann. Sie wissen es eigentlich. Und doch kommen hier die Pharisäer und die wollen das irgendwie unterbinden und unterstellen Jesus, dass er das, was er mit Gottes Kraft tut, eigentlich mit der Macht des Teufels tut. Lass uns mal weiterlesen in Vers 33. Jesus weist sie immer noch zurecht und hier sagt er ein paar sehr interessante Worte. Vers 33 bis Vers 35. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Jesus nennt hier die Pharisäer Schlangenbrut. Und ich denke, das ist nicht von ungefähr. Wenn wir mal kurz darüber nachdenken, was Jesus hier wirklich aussagt, dann wird uns überhaupt erstmal die Tragweite bewusst, was er hier überhaupt sagt. Und ich denke, was Jesus hier tut, ist, dass er sich auf 1. Mose 3 bezieht. Ja, 1. Mose 3, der Sündenfall. Wir lesen dort von Adam und Eva. Gott hat Adam und Eva geschaffen, sie in einen Garten gesetzt. Und dort gibt es zwei Bäume. Ein Baum des Lebens, ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott gibt ihnen ein Gebot, von welcher Frucht sie essen dürfen. Welche Frucht sie zum Leben führt und welche Frucht sie zum Tod führt. Und die Schlange verführt sie und sie essen von der falschen Frucht. Und was Jesus hier sagt, die Pharisäer, die haben keine Erkenntnis von Gut und Böse. Die können nicht unterscheiden, welche Werke zum Guten dienen, welche zum Schlechten dienen. Die können nicht unterscheiden, welche Werke zum Leben führen, für sie und auch für das Volk Israel als Ganzes. Ja, wenn wir als Gott zu Adam und Eva kommt, und den allen dann erklärt, was die Konsequenzen ihrer Taten sind, verflucht er die Schlange und er sagt Folgendes in 1. Mose 3,15. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Ja, es ist der erste Vers in der Bibel, der auf einen Retter hinweist, dass irgendwann jemand kommen soll, der dieses Problem aus der Welt schaffen soll. Gleichzeitig sagt Gott, es wird immer Streit geben. Es wird Feindschaft geben zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Und Jesus nennt hier die Pharisäer die Nachkommen der Schlange. Er sagt, ihr Schlangenbrut, ihr könnt nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist wirklich eine sehr, sehr scharfe Zurechtweisung. Und es ist in diesem Kontext, dass jetzt Leute auf Jesus zukommen, die Pharisäer, ja, wenn wir jetzt zu Vers 38 weitergehen, dass Leute zu Jesus kommen und ihn um ein Zeichen fragen. Ja, lesen wir die Verse 38 bis 40. Da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Die Pharisäer kommen und die wollen ein Zeichen von Jesus haben. Es ist aber nicht irgendein Zeichen, das sie haben wollen. Die haben ja viele Zeichen eigentlich gesehen. Alle Wunder, die Jesus getan hat, waren Zeichen, die auf etwas deuten, auf Gottes Macht. Aber die wollten nicht irgendein Zeichen sehen. Sie wollten ein Zeichen sehen, das Jesus unwidersprechlich als den von Gott gesandten Messias auszeichnet. Was für ein Zeichen kannst du tun, damit wir dir glauben, dass du wirklich der Messias bist? Und Jesus sagt es, sie werden kein anderes Zeichen bekommen als das Zeichen des Jona. Was ist denn das Zeichen des Jona? Worum geht es da? Und ja, da müssen wir eben mal Jona aufschlagen oder eben uns die Geschichte des Jona einmal näher angucken. Worum geht es in der Geschichte des Jona? Ich denke, uns allen ist die Geschichte von Jona eigentlich relativ bekannt. Es geht da um einen Propheten, der von Gott den Auftrag bekommt, dass er seinen eigenen Feinden die Botschaft von Gottes Gnade erzählen soll. Und Jona reagiert nicht gut drauf. Kann man vielleicht auch nachvollziehen. Ja? Er fragt sich, wieso sollten diese Leute, unsere Feinde, die uns jetzt immer so viel schon angetan haben, wieso sollten diese Leute auf einmal Gottes Gnade verdienen sollen? Und wir sehen an Jonas Handeln, dass er eigentlich lieber sterben würde, als dass diese Leute Gottes Gnade erfahren. Er steigt auf ein Schiff, er segelt in die entgegengesetzte Richtung und Gott schickt ihm einen Sturm hinterher. Und als die Matrosen herausfinden, dass Jona, sage ich mal, der Schuldige ist und sie ihn fragen, ja, was sollen wir denn tun? Seine Lösung ist einfach, ja, schmeißt mich ins Wasser. Und ich denke, das ist nicht unbedingt, weil er einen Glauben daran hatte, ah, Gott wird mich sowieso retten. Ich denke, wenn wir uns die ganze Geschichte von Jona angucken, dass es wahrscheinlicher ist, dass er eigentlich erwartet hat zu sterben. Aber dann müsste er nicht den Feinden die Botschaft von der Gnade Gottes bringen. Und das wäre ihm lieber. Er würde lieber sterben, solange seine Feinde auch mit draufgehen. Und bevor wir jetzt vielleicht den Jona vorschnell verurteilen, ja, sollten wir vielleicht in unsere eigenen Herzen gucken und merken, das ist eigentlich ein zutiefst menschliches Empfinden. Ja, ich denke, dass es uns oft auch so geht wie Jona. Jona hatte eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Gott handeln sollte, wie Gerechtigkeit aussieht, wie er sich zu seinem Volk, das er doch auserwählt hat, verhalten sollte. Und ich denke, bei uns ist das oft auch so. Wir haben auch oft Vorstellungen darum, wie Gott sich uns gegenüber verhalten sollte. Ob wir jetzt gläubig sind oder nicht. Jeder hat irgendeine Vorstellung von Gott. Und wir denken, ja, Gott sollte eigentlich so und so sein. Und dann passieren Dinge, die uns irgendwie nicht passen. Und wir uns jetzt überlegen müssen, ja, was läuft da gerade jetzt eigentlich? Und es war auch nicht anders zur Zeit Jesu. Ja, wo die Pharisäer eben zu Jesus kommen und die warten ja eigentlich in genau derselben Situation wie Jona. Das Volk Israel zur Zeit Jesu, die wurden von den Römern unterdrückt. Und das brachte viele Schwierigkeiten mit sich. Man durfte den Glauben nicht unbedingt ganz genauso ausleben, wie man es eigentlich für richtig hielt. Es gab immer, sage ich mal, Revolutionen, Leute sind gestorben. Es ist sehr viel Schlimmes passiert. Und die Leute zu Jesu Zeit hatten auch Vorstellungen daran, wie eigentlich Gott handeln sollte und was sie von Gott erwartet haben. Die hatten ganz bestimmte Erwartungen an Gott. Die hatten ganz bestimmte Erwartungen an den Messias. Der Messias wird kommen und er wird die Römer rausschmeißen. Und dann wird er endlich mal ein Weltreich aufbauen, das gut ist, mit uns an der Spitze. Und dann wird endlich mal alles gut. Und jetzt kommt so ein Jesus daher und er tut Wunder und er predigt den Leuten mit der Autorität Gottes und er sagt, wisst ihr was, ihr müsst eure Feinde lieben. Ihr müsst für sie beten, ihr müsst die andere Backe hinhalten. Ihr müsst die zweite Meile gehen. Und jetzt auf einmal fragt man sich ja, es gibt die Erwartung, die man an Gott hat, und dann gibt es Gott, wie er eigentlich ist. Und jetzt müssen wir das vergleichen und dann stehen wir auf einmal vor einer Entscheidung. Welchen Messias brauchen wir eigentlich? Welchen Gott brauchen wir eigentlich? Den wir uns vorstellen oder den, wie er eigentlich ist? Und das bedarf der Erkenntnis Gottes. Wir sehen, dass Jona einen symbolischen Tod erleiden musste. Ja, er wird von einem Fisch aufgeschluckt, er ist 3 Tage im Bauch des Fisches und es ist eigentlich wie ein Tod. Ja, Jesus vergleicht das mit sich selbst auch. Er sagt, ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Erdboden sein. Jona musste einen symbolischen Tod erleiden. Und wenn wir jetzt vielleicht ganz grob mal die Geschichte des Jona in einem Satz zusammenfassen wollen, könnte man vielleicht sagen, die Geschichte Jona ist eine Geschichte über einen Propheten Gottes, der einen symbolischen Tod erleben musste, damit viele Menschen gerettet werden konnten. Und das ist das Zeichen, das Jesus sagt, die Pharisäer bekommen werden. Er wird sterben. Wofür? Damit viele Menschen gerettet werden können. Aber das Zeichen des Jona deutet nicht nur auf den Tod. Das Zeichen des Jona deutet auch auf Auferstehung. Wir haben das vorhin auch schon gesungen in dem Lied. Ja, dort, wo wir nur den Tod sehen, da siehst du schon das leere Grab. Und die Pharisäer, die konnten damit gar nichts anfangen. Die wussten nicht, was sie damit machen sollten. Das passte denen einfach nicht in ihr Weltbild. Sie dachten, wie kann so ein Messias, der Nächstenliebe predigt, irgendwann mal über die ganze Welt herrschen? Das geht doch gar nicht. Das geht doch. Jesus würde auferstehen und er wird die ganze Welt über die ganze Welt herrschen. Aber seine Herrschaft wird ganz anders aussehen als gedacht. Wenn er das gemacht hätte, was von ihm erwartet worden ist, dann wäre er eigentlich gar nicht anders gewesen als alle anderen Menschen, die vor und nach ihm mal ein Weltreich regiert haben. Aber Jesus macht es anders. Seine Herrschaft ist nicht geprägt von Krieg und Tyrannei, sondern seine Herrschaft ist geprägt von Liebe und Barmherzigkeit. Es ist nicht eine Herrschaft, die einem aufgezwungen wird, sondern es ist eine Herrschaft, zu der man sich frei entscheiden kann. Aber wie gesagt, wir sehen, dass die Pharisäer mit dieser Botschaft nichts anfangen können. Sie verwerfen diese Botschaft und wir merken, wie es hier im Matthäus-Evangelium zu einem Schnitt kommt, wo Jesus seinen Dienst nach dieser Entscheidung anders ausführt als zuvor. Ja, wir sehen in Kapitel 13, dass er auf einmal anfängt, in Gleichnissen zu reden. Warum? Nicht unbedingt, weil die deutlicher sind als das, was er davor gesagt hat. Eher umgekehrt. Oft müssen die Leute zu ihm kommen und sagen, erklär uns diese Gleichnisse, was bedeuten die? Und Jesus sagt dann in Kapitel 13, er erklärt, warum er auf einmal in Gleichnissen redet. Und er sagt, dass er jetzt in Gleichnissen redet, damit die Prophezeiung von dem Propheten Jesaja in Erfüllung geht. Dass die Leute seine Worte hören und doch nicht verstehen werden. So, das mag jetzt alles vielleicht sehr interessant sein, aber der eine oder andere fragt sich vielleicht, okay, was hat das mit uns zu tun? Was hat das Zeichen des Jona mit uns zu tun? Was sagt es uns aus? Und jetzt möchte ich mal weitergehen zu Matthäus 16 und auch nochmal einfach ja, so ein bisschen das Kapitel überfliegen und sehen, was es für uns bedeutet. Für uns heute. Wie vorhin erwähnt, das Matthäus Kapitel 16 ist ebenfalls ein Kapitel, das ein sehr einschneidendes Ereignis ist im Dienste des Jesus. Und zwar ist es das Kapitel, wo Petrus Jesus als Messias, sage ich mal, bekennt. Und es scheint so, ja, wenn wir, sage ich mal, das Matthäus-Evangelium durchlesen, es scheint so, als ob das das Einzige ist, worauf Jesus gewartet hat. Dass seine Jünger felsenfest überzeugt sind, dass er der Messias ist. Und sobald das eingetreten ist, auf einmal, sag ich mal, ist da wieder so ein Schnitt. Und ab jetzt, das Einzige, was er noch vorhat, okay, ich muss jetzt nach Jerusalem, ich muss dort sterben. Und das ist der Rest des Matthäus-Evangeliums. Ja, dass er einfach die Reise nach Jerusalem antritt, um dort zu sterben. Weil er weiß, die Jünger sind überzeugt, dass ich der Messias bin, sie werden meine Apostel sein, sie werden gehen und diese Botschaft weiterbringen. Und das reicht. Ja, es ist gewissermaßen, als ob die Ausbildung der Jünger vollendet ist. Es reicht. Mehr braucht es nicht. Ja, lasst uns das Kapitel noch mal ein bisschen näher anschauen. Genau, also am Ende von Kapitel 15 hat Jesus wieder ein Wunder getan. Er hat 4000 Leute mit ein paar Broten und Fischen gespeist. Und jetzt im Anschluss kommen wieder die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm und sagen, gib uns ein Zeichen. Ein Zeichen vom Himmel. Ein Zeichen, das dich als den Messias auszeichnet. Jesus geht dann nicht weiter darauf ein und gibt ihnen eigentlich die gleiche Antwort und sagt, ihr werdet kein anderes Zeichen bekommen als nur das Zeichen des Jona. Und er lässt sie stehen. Er und seine Jünger steigen in ein Boot. Sie fahren über den See Genezareth. Und Jesus spricht mit seinen Jüngern und er sagt, wisst ihr müsst euch vor dem Sauerteig der Pharisäer in Acht nehmen. Und die Jünger sind erstmal verwirrt. Was meint er überhaupt? Die denken, er spricht von Brot, weil die wenig Brot an Bord hatten. Und Jesus klärt das dann auf und sagt, nein, ihr müsst euch vor der Lehre der Pharisäer in Acht nehmen. Ja, und es ist interessant, warum vergleicht Jesus die Lehre der Pharisäer mit einem Sauerteig? Ja, ganz kurz, ich denke, den meisten von uns wird das bekannt sein, ja, wenn man Brot backt, man tut da irgendwas rein, Hefe, Sauerteig, was auch immer, und das wird dann den ganzen Teig durchdringen, ja, und das geht dann auf und dann kann man das backen. Und was Jesus jetzt im Prinzip aussagt, obwohl er nicht näher darauf eingeht, was genau diese Lehre der Pharisäer ausmacht, aber er sagt, die Lehre der Pharisäer ist wie Sauerteig. Ja, es ist ein bestimmtes Gedankengut, das unser Denken durchdringt und unser Handeln, unser ganzes Weltbild, sage ich mal, beeinflusst. Und sie sollten euch und die Jünger sollten sich vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Lehre der Pharisäer in Acht nehmen. Die sollten sich davor hüten. Und jetzt kommen sie an einen Ort in Caesarea Philippi, in Vers 13, und da möchte ich jetzt nochmal ein paar Verse lesen. Matthäus 16, Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia. Und manche für Jeremia oder einen anderen der Propheten. Und ihr? Fragte er. Für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, wir sehen, dass hier wieder so ein Punkt ist, eine Zeit der Entscheidung. Nicht für das Volk, nicht für die Pharisäer, sondern für die Jünger. Die Jünger sind ja jetzt schon längere Zeit mit Jesus mitgegangen. Das bedeutet aber nicht, dass sie von Anfang an genau wussten, wer Jesus war. Ja, wir haben das auch letzte Woche gehört. Wir haben die Geschichte gehört, wo Jesus den Sturm gestillt hat. Und am Ende der Geschichte, nachdem Jesus den Sturm gestillt hat, waren die Jünger verwundert. Sie haben sich gefragt, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Sie wussten es nicht genau. Sie verstanden nicht, was das alles bedeutet, dass Jesus der Messias ist. Es war eine Zeit der Entscheidung. Für wen halten die Leute mich? Und dann fragt Jesus eine ganz direkte Frage an die Jünger: Für wen haltet ihr mich? Und Petrus gibt eine ganz deutliche Antwort: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt: Das ist eine Erkenntnis, die du vom Vater im Himmel bekommen hast. Diese Erkenntnis können wir sonst nirgendwo bekommen. Aber wir müssen auch jetzt erstmal festhalten, dass zu erkennen, wer der Messias ist und zu erkennen, was der Messias erreichen soll, zwei unterschiedliche Sachen sind. Ja, wie wir schon vorhin gehört haben, jeder hatte gewisse Erwartungen an den Messias, jeder hatte bestimmte Vorstellungen, was er erreichen sollte. Die Frage ist, würde Jesus diese Erwartungen erfüllen? Wir lesen weiter in Vers 21. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: Geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ja, wie vorhin schon erwähnt, sobald die Jünger Jesus wirklich als Messias erkannt haben, als den Sohn des lebendigen Gottes, weiß Jesus, jetzt ist es Zeit. Es ist soweit, ich muss nach Jerusalem gehen, das Ende ist nah. Und er spricht zum ersten Mal offen darüber mit den Jüngern und sagt: So sieht's aus. Das sind die nächsten Schritte. Ich werde nach Jerusalem gehen. Ich werde viel erleiden, ich werde sterben, aber ich werde auch auferstehen. Und das passt den Jüngern überhaupt nicht. Das entspricht nicht ihren Erwartungen. Und wir sehen, wie Petrus hier Jesus sehr scharf zurechtweist und sagt: Niemals, das soll auf gar keinen Fall passieren. Und Jesus weist Petrus genauso scharf zurecht wie vorhin noch die Pharisäer. Er sagt, das sind menschliche Gedanken. Das sind sogar teuflische Gedanken. Und wir stellen fest, dass Petrus gar nicht so anders denkt als wie die Pharisäer oder als wie Jona. Und wie gesagt, ich denke, dass hier etwas da ist, was wir alle irgendwo nachempfinden können. Ja, einfach dieser Gedanke. Ne? Bei Jona waren es die Assyrer, bei den Pharisäern und den Jüngern waren es die Römer. Aber irgendwie scheint es immer Leute zu geben, die uns irgendwie im Weg stehen, damit wir ein erfülltes Leben leben können. Ja? Gott hat so viele wunderbare Sachen für uns vorbereitet und wir kommen nicht dazu. Irgendwie kommen wir immer zu kurz und die anderen sind schuld. Und es scheint so, im Denken, sage ich mal, des Jona, der Pharisäer, der Jünger, wenn man das mal so ein bisschen auseinander nimmt, dann letzten Endes, was sie eigentlich damit aussagen, mit diesem Gedankengut, ist, dass wenn die anderen doch nur nicht da wären, dann würde es mir besser gehen. Ja? Andere müssen sterben, damit ich leben kann. Und das ist gerade dieser Sauerteig der Pharisäer, vor dem Jesus sie gewarnt hat. Das ist ein sehr gefährliches Gedankengut. Wir sollten uns davor in Acht nehmen. Und Jesu Lehre ist diesem Gedankengut komplett entgegengesetzt. Ja, lesen wir weiter in Vers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Ja, wenn man dieses Gedankengut der Pharisäer, sag ich mal, so zusammenfassen kann, andere müssen sterben, damit wir leben können. Das Gedankengut Jesu ist ganz anders. Wir müssen bereit sein zu sterben, uns aufzuopfern, damit andere leben können. Und Jesus erwartet von uns, Menschen, die wir ihm nachfolgen wollen, dass wir genau das Gleiche tun wie er. Er macht es vor. Er ist bereit, sein Leben zu lassen, damit viele Menschen gerettet werden können. Und er möchte, dass wir das Gleiche tun. Sind wir bereit dazu? Und das möchte ich einfach uns alle mal fragen. Ja, wie ist das mit den Erwartungen, die wir an Gott stellen? Vielleicht bist du jemand, der Gott noch nicht nachfolgt. Du hast aber auch ganz bestimmte Erwartungen. Gott kann ja unmöglich gerecht sein, wenn er das und das tut. Guckt euch mal das Leid an in der ganzen Welt. Aber vielleicht ist es notwendig, dass wir unser Verständnis von Gott begraben und ihn so kennenlernen, wie er eigentlich ist. Oder vielleicht bist du jemand, der Gott schon nachfolgt, aber trotzdem denkst, wieso geht es mir so schlecht? Wieso gibt es so viele Leute, die Gott nicht nachfolgen und irgendwie scheint es ihnen besser zu gehen als mir? Wieso komme ich immer zu kurz? Müsste Gott mich nicht ein bisschen besser behandeln, weil ich ihm doch nachfolge? Und vielleicht müssen wir ebenfalls dieses Gedankengut begraben. Und wir sehen, genauso wie Jona, genauso wie die Pharisäer, genauso wie die Jünger, wir sind alle darauf angewiesen, dass wir Erkenntnis von Gott bekommen. Dass wir lernen zu unterscheiden, welcher Weg führt zum Leben, welcher Weg führt zum Tod. Welcher Gott ist es, den wir brauchen? Der, so wie wir ihn uns vorstellen, oder der, wie wir ihn in der Bibel vorfinden? Der Weg, den Gott uns vorstellt, führt in den Tod. Jesus hat einen Tod auf sich genommen. Jona musste einen symbolischen Tod erleiden, damit er vielen Menschen, damit viele Menschen gerettet werden konnten. Aber niemand von uns, es gibt keine Menschen, die das gerne machen. Wieso sollten wir diese Dinge auf uns nehmen? Was ist da für uns drin? Ist nicht mit dem Tod alles aus? Wieso sollten wir einfach Leiden auf uns nehmen, Aber wie gesagt, das Zeichen des Jona, das deutet nicht nur auf den Tod. Das Zeichen des Jona deutet auch auf die Auferstehung. Und wenn wir Gott nachfolgen, dann ist diese Opferbereitschaft, die Jesus von uns erwartet, nicht ein Hindernis auf dem Weg, sondern eine Trittleiter. Wir sehen das bei Jesus. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung Dinge erreicht, die er ohne nie hätte erreichen können. Und genauso ist das auch für uns. Wenn wir bereit sind, diese Opferbereitschaft an den Tag zu legen, wird Gott solche Dinge erzielen können, wie es ohne nie hätte sein können. Aber es bedeutet, dass wir loslassen, die Dinge, an die wir uns klammern, die Dinge, die uns so wertvoll sind, dass wir die loslassen. Dass wir vielleicht sogar unsere Rechte loslassen und dass wir sie Gott übergeben. Ja, ich möchte vielleicht an dieser Stelle ein Beispiel erzählen. Ist vielleicht ein bekanntes Beispiel, aber ich denke, es ist einfach sehr passend. Einige werden wahrscheinlich die Geschichte von Corrie ten Boom kennen. Eine Frau aus Holland, die während dem Zweiten Weltkrieg zu Hause auch Juden versteckt haben. Und sie und ihre Schwester, sie kamen dann irgendwann flogen sie auf, sie kamen ins KZ, haben sehr viele schlimme Dinge erlebt. Und nach dem Krieg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nach Amerika ausgewandert. Und ja, da war sie halt auch als Rednerin aktiv. Und einmal war sie in einer Gemeinde und hat über Vergebung gesprochen. Und nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf sie zu. Und dieser Mann war einer der Wachen aus dem KZ, wo sie war. Und er hat sie angesprochen und gesagt, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Aber ich möchte es auch gerne von Ihnen hören. Was macht man in so einer Situation? Es ist ja nicht so, als ob der ganze Schmerz, die ganzen Erfahrungen, die man erlebt hat, einfach weg sind. Sie stand vor diesem Mann. Sie wusste, ich muss diesem Mann vergeben. Aber das Einzige, woran sie gerade denken konnte, war, wie sie alle nackt vor diesen Männern da vorbeilaufen mussten, die Dinge, die sie erlebt hat. Aber letzten Endes, weiß ich nicht genau, hatte der Mann die Hand gedrückt oder ihn umarmt und sie hat ihm Vergebung ausgesprochen. Und sie hat gesagt, ich habe nie wieder so eine Liebe empfunden wie zu diesem Augenblick. Und ich denke, das ist es, worauf das Zeichen des Jona deutet. Es wirkt wie ein Tod. Jesus verlangt viel von uns. Wir müssen Dinge loslassen, die uns vielleicht sehr wertvoll sind. Aber wenn wir bereit sind, loszulassen und alles an Gott zu übergeben, können wir Dinge erfahren und erleben, die wir ohne nie hätten erleben können. Und das ist die Entscheidung, vor der wir heute stehen. Wir haben von Jona gehört, wir haben von den Pharisäern gehört, wir haben von den Jüngern gehört. Sie alle mussten irgendwo ihr Gottesbild revidieren. Sie alle mussten darüber nachdenken, welchem Gott sie nachfolgen wollten. Dem Gott ihrer eigenen Vorstellung oder dem Gott der Bibel. Sie mussten darüber nachdenken, welches Handeln sie eigentlich zum wahren Leben führen wird. Die Pharisäer hielten an ihrem Sauerteig fest. Und wir sehen die Konsequenzen an der Geschichte des Volkes Israel. 40 Jahre später kamen die Römer, die haben alles zertrümmert. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört. Das ganze Volk Israel wurde 2000 Jahre lang in die ganze Welt zerstreut. Es hatte große Konsequenzen. Jesus bietet uns eine Alternative an. Ja, es bedeutet den Tod für viele Dinge, an denen wir gerne festhalten würden. Aber es gibt auch Auferstehung. Es gibt eine Erneuerung der Dinge. Gott wird alles neu machen. Eine neue Schöpfung. Jetzt schon. In unseren Herzen, in unseren Beziehungen mit unseren Mitmenschen, in unserer Beziehung zu Gott. Welche Entscheidung werden wir treffen? Lasst uns beten.